Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kuhliebe im Talk, der Podcast über kleinbäuerliche Lebensmittelerzeugung und Kuhliebe. Viel Spaß! Ja, heute hören wir uns tatsächlich mal von einem ganz anderen Ort, nämlich ziemlich weit weg von mir daheim. Und ich bin auch Guide Aloy, sondern habe hier noch jemand an meiner Seite, der sich jetzt auch mal gern vorstellen möchte.
Ja, hallo zusammen, mein Name ist Bjarne Winkelmann, auch bekannt als Landfreak. Ich tue unter dem Namen immer wieder Farmvlogs veröffentlichen auf YouTube. Und unter anderem bin ich auf Instagram aktiv, Facebook auch hin und wieder, ja. Und wir haben uns jetzt hier spontan zusammengefunden.
Richtig spontan, kann ich nur sagen.
Genau, ich hatte bei der Anni im Status quasi gesehen, dass sie hier in der Gegend ist. Hat sie einen Standort bzw. ein Bild mit Standort gepostet und daraufhin hatte ich sie eben angeschrieben. Wir hatten vor längerer Zeit schon mal die Idee, dass wir uns hier ja, zusammensetzen, nicht, aber dass wir zusammen zumindest mal einen Podcast aufnehmen. Und jetzt haben wir hier die Gunst der Stunde genutzt und haben uns spontan zusammengesetzt und getroffen. Ja.
Die perfekte Gelegenheit eigentlich. Vielen Dank, dass du so aufmerksam warst überhaupt. ja genau, das war mir geil, so ganz bewusst, dass ich so in der Nähe bin hier oben. Wie ihr ja wahrscheinlich nur wisst, wenn ihr den letzten Podcast angehört habt. Ich mache hier so ein Seminar und bin 4 Tage hier oben. Also genau in Obrigheim, ist schon im Umkreis von Heidelberg, so geil, so weit weg.
Ja, ist schon noch ein gutes Stück, ne? Aber ich wohne ja dann quasi zwischen Moosbach und Heidelberg, kann man sagen, ja. Eher Richtung Sinsheim, Sinsheimer Raum. Und ich fahre im Auto gute 20 Minuten hierher, also ist wirklich ein Katzensprung.
Ja, im Vergleich zu sonst. Also von mir war es so 3 Stunden bis hier hoch,
ja.
Ungefähr.
Ja. Genau. Und über welches Thema sprechen wir heute?
Genau, wir möchten euch halt nochmal ein bisschen begeistern oder beziehungsweise euch zeige, was uns so begeistert am Landleben, was das Landleben für uns ausmacht, was es auch mit unserer Kindheit zum Beispiel schon zu tun hat, also wo es eigentlich angefangen hat. Wir sind nämlich, wie ihr ja wisst, beide sehr begeistert auch von Landwirtschaft und haben auch beide viel Berührung mit Landwirtschaft, sagen wir es mal so. Von mir wisst ihr ja das meiste eigentlich schon, aber genau, du hast ja im Prinzip
genau.
Mit deinem eigenen Hof mittlerweile?
Ja, genau, da kann man so einsteigen, das kann man so im Raum stehen lassen. Das Landleben an für sich, man hat es ja quasi von klein auf miterleben dürfen, wo ich auch sehr dankbar darüber bin, weil ich finde, wenn man mit dem Ganzen und in der Natur aufwächst, man hat einfach ja, diesbezüglich auch geschärfte Sinne. Ne? Man nimmt die Natur und die Umgebung einfach ganz anders wahr, in einer ganz anderen Qualität. Und das macht ja auch das Leben aus im Endeffekt. Ein jeder von uns stammt ja ursprünglich auch, ne, aus der Landwirtschaft oder der Ursprung, wenn man es genau nimmt. Früher hatte jeder mit der Landwirtschaft zu tun und da hat der Nachbar beispielsweise in seinem Stall noch 3, 4, 5 Kühe gehalten und da wurde dann 2-mal im Jahr geschlachtet. Wenn der Nachbar aber geschlachtet hat, dann kam wiederum der andere Nachbar, hat dem Nachbarn geholfen, der die Tiere gehalten hat und demzufolge wurde dann mit dem Nachbarn das Fleisch geteilt oder die Ernte an und für sich und so hatte jeder einen direkten Bezug zur Landwirtschaft.
Genau und auch da, wo unsere Lebensmittel eben herkommen, die war direkt involviert eigentlich in der Erzeugung.
Genau, ne? Man hat einen Bezug dazu gehabt zu seinem Produkt und dadurch nimmt man das Ganze auch komplett anders wahr. Die Wertschätzung ist da, das kann man sich in eurem Fall ungefähr so vorstellen. Ihr geht bei und backt euer eigenes Brot oder einen Kuchen. Man fragt beispielsweise denjenigen, der vom Kuchen isst, na, hat es dir geschmeckt oder man hat eine Rückmeldung. Und im Endeffekt ist das nichts anderes in der Natur. Man macht was, man steht morgens auf, man geht raus, man pflanzt was an, man sieht das Zeug wachsen und gedeihen und das ist ja Rückmeldung, die ich hier jeden Tag haben darf und das ist einfach ein natürlicher Prozess, der heutzutage gar nicht mehr so natürlich ist, zumindest nimmt man es gar nicht mehr so wahr, weil man ja im Endeffekt alles hat, alles an Produkte, man hat das ganze Jahr alles zur Verfügung und das ist einfach eine Situation, ein Leben im Überfluss und ein Leben im Überfluss hat dann die Konsequenz, dass man eben viele Dinge als selbstverständlich sieht, die nicht selbstverständlich sind.
Ganz genau, gerade das mit dem selbstverständlich sehr ist ja wirklich mittlerweile so, weil man halt fast zu jeder Uhrzeit in den Supermarkt gehen kann und für uns ist das halt ein bisschen anders, weil wir ja wirklich aktiv dafür arbeitet, dass wir Lebensmittel zur Verfügung haben. Sei es Ackerbau oder aber auch Tierhaltung. Und gerade bei der Tierhaltung hat man als Kind ja eigentlich schon den Kreislauf mitbekommen. Von das Tier großziehen, bis es dann halt geschlachtet wurde zum Beispiel. Und das ist ja eh so ein sensibles Thema eigentlich, wo viele ja auch gar nicht damit umgehen können. Aber wenn du das halt als Kind schon lernst, glaube ich, sieht man das auch nochmal ein bisschen anders. Ja. Weil das sind ja nicht nur Tiere, zumindest für mich, sondern das, also ich habe da schon sehr enge Bezug zu unseren Tieren. Und deshalb, weiß ich, ist das wahrscheinlich auch für niemanden so schlimm, wie wenn es deine eigenen Tiere sind, aber du weißt ja trotzdem, wofür du es machst. Also man macht das ja halt kaltblütig oder irgendwie, ja, also es gehört halt zum Leben dazu. Niemand wird ewig leben, sagen wir es mal so. Oder das Leben endet für alle tödlich, kann man auch so sagen. Und es ist halt so ein Kreislauf.
Genau, und das Landleben an und für sich, bei mir war es dann beispielsweise so, ich bin ja als Kind schon, ne, mit der Großmutter mit, sei es in der Gatte, man hat früher alles selbst angebaut, sei es Zwiebeln, Kartoffeln, die wir übrigens heute noch selbst anbauen.
Mir auch.
Sehr gut. Und sonstige Sachen, Erdbeeren. Und okay. Man hat so viel Zeit im Garten verbracht, im Gemüsegarten und so viel Wissen auch mitgenommen aus der Kindheit. Und da bin ich echt dankbar drum und auch, ja, man hat einfach den Bezug dadurch nicht verloren und das ist auch mit das Wichtige oder deswegen mache ich zum Beispiel die YouTube-Videos, habe damals damit angefangen, einfach um den Leuten die Landwirtschaft wieder näher zu bringen, einen Blick hinter die Kulissen, aber eben auch, was gehört eigentlich mit dazu, weil oftmals werden ja irgendwelche Bilder dann gerade in den Medien propagiert, sagen wir es mal so, die nicht der Realität entsprechen, aber der Konsument, in dem Fall vielleicht auch du, logischerweise, dann ist es halt auch so, dass du keinen Bezug zur Landwirtschaft hast. Also du hast quasi einen Bezug zum Lebensmittel, ja, du weißt, okay, ungefähr, wo es herkommt, aber was denn wirklich alles dahinter steckt, das wissen die wenigsten. Und da sind einfach diese Videos zur Aufklärung da und auch, denke ich mal, die Podcasts hier. Und
genau.
Das ist so der Haupthintergrundgedanke, also durch die ganze Videothematik oder so, man bereichert sich dadurch nicht, ja, also man wird ja dadurch nicht reich oder so, man macht das halt aus Lust und Laune oder Hobby und dementsprechend hat es bei mir sich wirklich zu einem Hobby entwickelt. Am Anfang habe ich es gemacht, hauptsächlich zur Aufklärungsarbeit, aber irgendwann so viel Spaß dran gefunden, eben die Leute mitzunehmen,
ja,
und auch voll. So das Feedback zu bekommen, ne? Sei es jetzt im Videoformat oder Bilder auf Instagram oder irgendwelche Kurzclips, ja. Also das ist einfach eine schöne Sache, wenn man sich da Basis aufbauen kann, eine Community und da gemeinsam agiert, weil da sind einfach Leute dabei, querbeet durch, ne. Ich meine, da sind Leute dabei, die vielleicht als Lehrer tätig sind und vielleicht das eine oder andere mitnehmen oder eben im anderweitigen sozialen Bereich, die vielleicht als Erzieher agieren oder das eine oder andere mitnehmen oder, ne? Das ist so vielfältig, das Ganze. Und da ist einfach schön, auch wieder von der breiten Masse einfach mal eine Rückmeldung zu bekommen, weil damals, als ich mit den Videos angefangen hatte, da haben sie gesagt, ja, Björne, du bist ein fleißiger Kerl, alles schön und gut, aber jetzt mal ehrlich, wen interessiert denn das? Das war
Wer hat das gesagt? Aber niemand aus deinem Umfeld, oder?
Doch, tatsächlich, ja.
Was?
Doch, tatsächlich. Wen interessiert das? Und damals, da war das ja gerade so eine Zeit, da haben das noch nicht so viele Leute gemacht wie heute, sagen wir es mal so, ja.
Mhm.
Und das war noch so ziemlich in der Anfangsphase, kann man auch nicht sagen. Es gibt Leute, die sind da schon wesentlich länger mit dabei, aber genau. Das war damals noch nicht so weit verbreitet und dann habe ich damit angefangen, einfach aus Lust und Laune und habe gesagt, ich möchte Aufklärungsarbeit diesbezüglich leisten und das wurde halt ziemlich gut angenommen und im Endeffekt hat sich es ja mittlerweile auch so etabliert. Es gab ja auch viele weitere Berufskollegen, die nachgezogen sind, was auch gut ist, weil egal wie viele Vlogger es gibt, wie viele Betriebe vorgestellt werden, jeder Betrieb ist unterschiedlich und jeder Betrieb hat seine eigene Betriebsrichtung, Betriebszweig, sei es konventionell, biologisch oder Demeter oder sonst irgendwas. Also es gibt so viele unterschiedliche Betriebe und Strukturen und da einfach mal Licht ins Dunkle zu bringen und dem Konsumenten, dem Verbraucher das Ganze einfach mal zu erläutern und zu zeigen, was ist hier eigentlich Phase. Und im Endeffekt, Landwirtschaft wird dann oftmals mit irgendwelchen Skandalen in Verbindung gebracht und das ist einfach nur Quatsch.
Weil das halt nur in der Presse
ist
landet.
Ja, genau, ja. Und das ist das.
Also Social Media ist da ja schon relativ transparent, weil man ja wirklich direkt vor Ort eigentlich ein Foto macht bei dem, was man gerade macht oder ein Video drüber dreht und das ja dann online stellt.
Genau, ja. Aber ich denke auch generell so, in der heutigen Zeit ist es ja oftmals so, im Endeffekt, was kriegt man denn gelehrt auch, ne? Ich meine, ich habe jetzt erzählt gehabt zum Beispiel aus meiner Kindheit, dass ich oft mit der Großmutter mitgegangen bin und quasi von der Wiege auf das Wissen gelehrt bekommen habe, nicht nur von meiner Großmutter, ne? Ich meine auch mit meinem Vater, Großonkel und so weiter, alle landwirtschaftlich in Bezug logischerweise, familiär auch. Und da hat man viel Wissen mitgenommen. Aber heutzutage ist ja auch oftmals so, du gehst in die Schule, hast dann quasi so deine Basics, ja, die festgelegt sind, die lernst du, die lernt jeder.
Also Mathe, Deutsch, Englisch, sowas.
Genau, genau. Und dann heißt, mach einen guten Schulabschluss, ja. Dann mache gute Berufsausbildung, ja. Warum? Weil du viel Geld verdienen sollst. Was machst du dann mit dem Geld? Ne? Der Mensch, der redet immer von Nachhaltigkeit, aber im Endeffekt ist es dann so, wenn du dann deine gute Berufsausbildung abgeschlossen hast, viel Geld verdienst, dann gibst du meistens dieses Geld für irgendwelche Konsumgüter aus, was alles andere als nachhaltig ist. Ja? Und nachhaltig wäre es jetzt zum Beispiel, wenn man mal beigeht und sagt, okay, ich hole mir von dem Geld ein Stück Land und bewirtschafte mein eigenes Land und bau Gemüse an für die Familie oder so weiter und so weiter. Ne? Da hätte man wieder kurze Wege, ja, im Endeffekt, was wieder mit dem nachhaltigen Gedanke mit einhergeht, ja. Und das ist einfach oftmals so, dass dieser Gedanke gar nicht zu Ende gedacht ist bei normalen Leuten oder bei normalen Konsumenten. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich zum Ausdruck gebracht. Ne? Einfach auch wieder dieses Bewusstsein zu schaffen und diese Sinne, wo ich am Anfang genannt habe, zu schärfen für das Wesentliche. Weil all das, was ich jetzt vorher genannt habe, diese Konsumgüter und Co., die haben vielleicht einen Wert in Form von einem Preisschild, was ich bezahlen kann, aber im Endeffekt hat es gar keinen richtigen Wert, weil Dinge, die richtigen Wert haben, sind beispielsweise Dinge, die man fürs Leben lernt, die Großmutter zum Beispiel mir gelehrt hat oder der Vater oder, ne, also einfach Dinge, die essentiell sind und heutzutage ist es einfach zu kurz gedacht.
Ja. Aber liegt vielleicht auch daran, weil man gar nicht mehr weiß, welche Herausforderungen überhaupt da sind, wenn man was anbauen will, dass es gar nicht so leicht ist, wie man denkt. Also da ja viele nehmen selber ihre Lebensmittel quasi anbauen, wisst ihr auch gar nicht, was es eigentlich alles an Arbeit und Mittel und so weiter braucht, um das zu schaffen. Also genau. Luft und Liebe reichen ja halt aus. Und deshalb kommt ja auch ganz oft der Begriff Pestizide immer als Kritikpunkt. Aber viele wissen auch gar nicht, dass man auch Pflanzenschutzmittel dazu sagen könnte. Der Name klingt ja eigentlich schon mal sehr eindeutig. Man möchte die Pflanze schützen, weil wenn man was auf dem Acker zum Beispiel sät oder pflanzt oder Kartoffeln stupft, dann so wie ihr vielleicht in meiner Instagram-Story gesehen habt, kämpfen wir aktuell mit dem Kartoffelkäfer zum Beispiel. Der jo, würde ja die ganze Pflanze auffressen, wenn man nichts dagegen macht. Und wenn das halt vermehrt so der Fall ist, dann hätte man keine regionalen Produkte mehr. Und das wäre ja verheerend. Weil wir sind ja quasi die Basis, die das Lebensmittel erzeugt. Also wir sorgen dafür, dass der Supermarkt gefüllt ist. Und dann muss man ja irgendeinen Weg finden, den Kartoffelkäfer zum Beispiel jetzt in Schach zu halten. Also ihr habt den auch in dem Fall.
Genau, ja, genau. Also entweder man geht händisch bei, ne? Also bei kleinen strukturierten Flächen ist das vielleicht noch möglich. Aber irgendwann gelangen wir an Größenordnungen, da muss man eben beigehen. Und beim Kartoffelkäfer reden wir hier ja von einem Schädling, der wiederum seine Larven im Bestand ablegt. Und das kann halt wirklich in kürzester Zeit zu einem Totalausfall führen.
Und die fressen halt das ganze Grün.
Genau. Larve. Genau. Und in dem Bereich ist das so, wenn wir jetzt beispielsweise chemisch vorgehen, das wäre dann ein Insektizid. Insektizid ist gegen tierische Schädlinge im Bestand. Dann haben wir in der Regel noch ein Fungizid. Das ist dann wie Fungi, ne? Man kennt es von der Pizza Fungi. Fungizid ist dann gegen Pilzbefall im Bestand. Und dann haben wir eben noch ein Herbizid. Herbizid ist gegen Unkräuter im Bestand. Und das ist alles Chemie, klar, und oftmals hier auch im schlechten Rampenlicht. Aber im Endeffekt kann man sich so vorstellen. Wir tun jeden Tag oder jedes Jahr, jeden Tag war übertrieben, jedes Jahr tun wir neu anpflanzen, ja, also nach der Ernte ist vor der Ernte und man startet bei 100% Ertragsmöglichkeit, ne? Man gibt sein Bestes bereits bei der Aussaat, wir nehmen ja nicht das Saatgut von Hand, schmeißen es aufs Erdreich und es wächst, sondern wir müssen hier ein schönes Saatbeet schaffen, ne? Ideale Saatbedingungen und dann geht es weiter. Das Material oder das Korn, das läuft auf und es bedarf jedes Mal an Pflege. Ja. Das kann man sich vorstellen, man guckt beispielsweise ja, wöchentlich durch den Bestand, manche machen es noch öfters und man merkt, okay, dem Bestand fehlt es an Nährstoffen zum Beispiel. Ja, das kann man dann an der Vitalität des Blatts oder beziehungsweise am Blattgrün erkennen oder am Zustand der Pflanze und anhand dessen wird gehandelt. Und es wird aber immer anhand der optischen des optischen Zustands der Pflanze gehandelt und in der Regel nicht pauschal. Ne? Also pauschal wäre jetzt, wenn ich beispielsweise beigehe, okay, im Wirtschaftsjahr 2024 habe ich zu dem Zeitpunkt habe ich das und das Mittel ausgebracht, das mache ich jetzt 2025 genauso. Aber in 2025 habe ich ja ganz andere Gegebenheiten in Form von vielleicht eine andere Parzelle, somit anderes Erdreich.
Oh, die Wetterbedingungen, genau, die kann man ja gar nicht beeinflussen.
Ja, das sind ja alles so Faktoren, die sich ändern. Ne? Kein Wirtschaftsjahr ist gleich wie das andere. Mhm. Und damit möchte ich einfach zum Ausdruck bringen und verdeutlichen, dass man nie pauschal handelt, sondern immer situationsbedingt. Ja? Und das macht die Landwirtschaft auch aus und so herausfordernd, weil man kann noch so gute Arbeit leisten, man ist so vielen Parametern ausgesetzt und das Wetter, das können wir Gott sei Dank nicht beeinflussen. Und das sind auch so wichtige Dinge, die man eben hier mit mal erwähnen muss und im Hinterkopf behalten muss, weil im Endeffekt diese Mittel, die da ausgebracht werden, sei es jetzt ein Herbizid, Fungizid, Insektizid oder auch die Mineraldünger, die kosten immens viel Geld. Und in den letzten Jahren sind die Betriebsmittelkosten ja enorm gestiegen und der Erlös ist gleich geblieben, also beziehungsweise der Verkaufspreis, ja, was unterm Strich hängen bleibt, ist weniger geworden. Und gerade wenn doch weniger hängen bleibt, dann schaut man doch erst recht, dass man von diesen Mitteln, die eben viel Geld kosten, gezielt das Ganze einsetzt. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt ja eine 40-Stunden-Woche arbeitet, dann schaut ihr ja auch, dass ihr euch diese 40 Stunden so angenehm wie möglich gestaltet. Ne? Ich meine, das sollte jeder so tun, sonst ist man mit 40 bereit für die Rente. Und in der Landwirtschaft ist es eben so, dass man auch mit diesen Mitteln, die man hat, ja, die natürlich irgendwo auch begrenzt sind, immer das Beste, die bestmögliche Lösung findet, ja, oder den bestmöglichen Weg fährt. Dass man eben mit wenig Aufwand oder mit, wie soll man das jetzt nennen, mit wenig Aufwand so guten Ertrag wie möglich fahren kann. Und deswegen eben gezielter Herbizideinsatz oder Pflanzenschutzmitteleinsatz und gezielter Düngereinsatz.
Genau, also so wenig wie möglich und so viel wie nötig, könnte man sagen, weil man kann ja, also man geht nicht verschwenderisch damit um, weil es eben auch teuer ist. Und ja, also man macht es ja wirklich nur, damit man einen guten Ertrag hat und das meistens auch die letzte Möglichkeit ist. Also man bekämpft ja den Kartoffelkäfer zum Beispiel nicht, bevor er da ist, sondern erst, wenn du ihn entdeckt hast und dann. Oder auch Krankheit, das wissen viele geil, dass Getreide auch Krankheiten haben kann, Pilzbefall und so weiter. Also es gibt nichts, was nichts nicht gibt, oder?
Genau, jetzt sind wir eigentlich fernab vom ursprünglichen Thema, aber das sind eigentlich alles so Dinge, die mit einhergehen, weil im Endeffekt, das ist halt das, was auch unser Landleben ausmacht, also das wirkliche Landleben, wobei ich sagen muss, meiner Meinung nach ist das Landleben nicht immer unbedingt automatisch verbunden mit der Landwirtschaft. Also es gibt ja auch genügend Kollegen, die man eben kennt, die sich jetzt auch in der Landjugend oder zumindest im Landleben begeistern und es gerne leben, aber jetzt nicht unbedingt in der Landwirtschaft tätig sind. Ja? Aber was macht denn das Landleben für dich aus?
Ja eben, also ich finde, da gehört ja wohl die Felder und alles dazu, rein von der Umgebung her. Und das ist ja dann wieder Landwirtschaft. Aber ja genau, zum einen eben die Natur um einen rum, die ja durch Landwirtschaft gepflegt wird, sind es die Wiese oder eben die Äcker, aber auch die Tiere, wenn man Tiere auf der Weide sieht, das ist doch ein richtig schöner Anblick. Also ich freue mich da und deshalb gehört Landwirtschaft ja auch in der Hinsicht dazu. Und ja.
Bei uns ist zum Beispiel so, wenn wir anfangen jetzt beispielsweise, was jetzt hier auch nächste Woche der Fall sein wird, mit der Wintergerste beispielsweise, dass man da in die Ernte 2025 startet. Also gefühlt, wenn der erste Mähdrescher läuft, steht das halbe Dorf, ja, jetzt überzogen, aber das halbe Dorf.
Alle werdet nervös.
Ja, nee, steht am Feld dran wirklich und die schauen, ja. Und wenn es dann am Wochenende ist, dann kommen auch Kollegen raus hier mit einem Bier in der Hand und schauen einfach nur zu. Ne? Und da merkt man einfach, trotz dass diese Kollegen keinen Betrieb daheim haben, merkt man gleich, okay, sie sind einfach waschechte Landjungs oder ja, so kann man sagen, weil sie einfach von klein auf damit aufgewachsen sind. Ja? Einfach das Landleben ist auch das Ländliche, ländliche Struktur erhalten und das Ganze, wenn man das nicht anders kennt von klein auf, dann möchte man es eigentlich gar nicht mehr missen. Ja,
das ist ja so. Dann kann ich auf jeden Fall voll zustimmen.
Ja, das ist wirklich so. Ne? Das ist, wenn man einmal Blut gelegt hat und wo man auch von ländlicher Struktur reden, ne? Du hast erzählt gehabt, ihr habt einen Hofladen.
Ja, genau.
Und das ist ja auch wieder, ich meine, wir haben hier den Erzeuger, in dem Fall, das seid ihr. Wir haben den Hofladen, wir haben Konsumenten, das seid jetzt all jene, die eben hier den Podcast sich anhören.
Ja, ein paar von euch wart ja schon da.
Na, siehste. Und was haben wir denn? Wir haben hier kurze Wege. Im Endeffekt ist das das einzig Nachhaltige. Ja, wenn wir jetzt beigehen und irgendwelche Produkte kaufen, Kartoffeln zum Beispiel, die sind aktuell bei uns im Land, in Deutschland sind die saisonell. Ja, also die sind verfügbar. Stattdessen gibt es aber trotzdem noch die Kartoffeln aus Ägypten, aus Israel und so weiter und so fort. Mhm. Die gibt es im Angebot, im Sortiment. Ja. Die sind dann vielleicht auch das Kilo um die Hälfte günstiger. Aber jeder möchte doch Nachhaltigkeit.
Und Transparenz. Und du weißt ja gar nichts über, wie die gewachsen sind.
Und da haben wir gar nichts davon. Ne? Wir haben weder das eine noch das andere. Ja? Und das muss man sich halt auch immer vor Augen halten. Weil das ist auch eine Doppelmoral, die da an den Tag gelegt wird von manchen Konsumenten, nicht von allen, aber von vielen leider. Sie sagen, sie wollen Regionalität, sie wollen Nachhaltigkeit, ja. Sie bringen es zum Ausdruck, vielleicht verbal, aber das war es dann auch schon wieder, weil das hört dann auf, wenn es an der eigenen Geldbeutel geht und das passt einfach nicht. Ich meine, wenn wir als Betriebe, auch als Kleinbetriebe weiter existieren sollen, dann muss man halt dementsprechend auch diese Strukturen dafür schaffen. Und jetzt kann man sagen, ja, man kann ja nicht die Verantwortung des eigenen Betriebs am Konsumenten festmachen. Das macht man ja auch gar nicht. Man selbst schaut ja, dass man beispielsweise verschiedene Standbeine mit eben, oder sich breit aufstellt mit dem Betrieb, dass man eben verschiedene Standbeine hat, dass man über die Jahre hinweg überhaupt überlebensfähig sein kann. Ne? Also man selbst schaut ja schon immer, okay, was ist jetzt hier, wie ist der gesellschaftliche Wandel, was macht der Markt? Ja?
Was ist gefragt?
Was ist gefragt, genau. Ne? Und dementsprechend agiert man ja auch. Und da ist aber auch der Konsument gefragt, wenn ich jetzt beispielsweise nicht beigehe und einen Hofladen eröffne und da kommt keiner, dann ist das eine Miese. Ja? Also im Endeffekt, da ist die Pleite vorprogrammiert. Und da ist einfach auch wichtig, dass man da die Leute quasi wachrüttelt. Ja? Im Endeffekt sagt, hör euch zu, wir sind da, ihr wollt uns, wir können gern miteinander, aber es geht nur miteinander. Ihr seid von uns abhängig, im Endeffekt, wir von euch. Ne?
Ja, und vor allem dann weiß man auch nochmal viel mehr, was man eigentlich isst, weil mir backert ja zum Beispiel Brot im Hoflader und unsere Zutatenliste ist sehr, sehr kurz. Also kannst du damit vergleichen mit Tiefkühlbrot oder auch das beim Bäcker ist ja meistens nicht vom Bäcker gebacken, wenn es jetzt eine große Kette ist.
Also meistens Backmischungen mittlerweile, ne?
Ja, ever. Ja. Also ich habe ja auch mal beim Bäcker gejobbt. Okay. Und das kommt ja dann entweder tiefgekühlt an und du backst es noch auf und hast dann die schönen warmen Brötchen zum Verkauf. Oder es wird halt schon als fertiges geliefert, wo dann trotzdem du weißt nicht, was alles drin ist. Es gibt ja so viele Zusatzstoffe und versteckte Sachen, damit es nur schöner aussieht. Ja,
wie oft
oder
steht irgendwo hinten drauf E53 irgendwas? Ich kann damit nichts anfangen. Also da müsste man ja schon eine Chemiker-Ausbildung machen.
Ja, eben, aber das denkt man manchmal gar nicht, glaube ich. Man denkt halt zum Beispiel beim Bäcker, dass es super frisch gebackenes Brot ist, aber wenn du es bei jemandem kaufst, der es nur selber backt, was bei uns in der Gegend zumindest sehr selten wird langsam. Es gibt eigentlich nur noch einen Bäcker in der direkten Nähe, der wirklich selber backt. Und halt mir, aber nur freitags. Und dann gibt es schon Leute, die das wertschätzen, dass sie wissen, was sie essen, aber ich glaube, viele Mal hat sich da gar nicht so die Gedanken drüber oder erwartet gar nicht, dass da irgendwie vielleicht viel noch mit Neipansch ist, was nicht reingehört oder zu stark verarbeitet oder so.
Und ihr habt dann einen Holzofen?
Einen Steinbackofen haben wir mit komplett ausgekleidet mit so Schamottsteine. Ja, klar, also ich gehe mal davon aus, man schmeckt den Unterschied. Zumindest es sieht man ja optisch, ob es ein Bauernbrot ist oder eins, das immer gleich aussieht, das sind uns nämlich definitiv Ette. Das ist absolute Handarbeit. Da sieht jedes Brot anders aus, auch vom Gewicht oder von Woche zu Woche. Es
Na, das ist doch schön.
Ist doch, ja, Natur irgendwo, da sieht alles gleich aus.
Also war es früher bei uns in der Ortschaft auch noch. Also wir haben Bäcker gehabt, eine kleine Backstube, die haben sogar damals noch ausgebildet. Kann ich mich erinnern, wo ich noch klein war. Und die habe ich jeden Tag selbst gebacken, frisch gebacken und da gab es auch keine Backmischungen oder das Ähnliche. Das war noch ein echtes Handwerk. Und dann bist du da durchgelaufen, da war noch ein kleiner Spar mit drin und da hast du dann auch so, ja, wirklich so eine Tüte noch, da saure Zunge reinschmeißen können und so für 5 Cent. Also richtig urig, ja. Ich meine, so alt sind wir jetzt auch noch nicht und im Endeffekt, so lange ist es eigentlich auch noch gar nicht her und das ist alles verschwunden. Dem Bäcker geht es nicht mehr, ne? Das Geschäft natürlich auch nicht mehr und das ist so schade, weil damit geht nicht nur ein Laden verschwunden, sondern auch ländliche Strukturen. Und im Endeffekt, jeder Laden, der schließt, der bleibt meistens gerade in den Ortschaften. Wenn das irgendwo noch Stadtnähe ist, ja, dann bleiben die meistens geschlossen. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Bei uns junge Leute geht es jetzt eigentlich noch, weil wir können uns zur Not ins Auto setzen, ein paar Ortschaften weiterfahren, aber wir müssen uns das Auto setzen, ein paar Ortschaften weiterfahren. Ist eigentlich im Vergleich zu dem Lädchen, was es vorher gab, auch schon nicht mehr so nachhaltig, weil da hast du einfach hinlaufen können, was du als Kind natürlich auch gemacht hast. Das ist so, ja. Und im Endeffekt gibt es das dann nicht mehr. Und gerade für die ältere Generation, muss man ja auch dran denken, zum Beispiel so wie meine Großmutter oder anderweitig, die können sich nicht einfach mal hier auf ihren Rollator schwingen und 3 Kilometer weiter zum Rewe gehen und einkaufen. Das gibt's nicht, ja, oder das geht nicht. Und dann sind die wiederum auf die Enkel angewiesen, ja, auf uns oder auf die Älteren oder beziehungsweise auf die Kinder, dass die Zeit haben, irgendwo hinfahren, was holen. Aber was nimmt man denen denn eigentlich? Nicht nur die ländliche Struktur, sondern auch die Eigenständigkeit. Und das muss man sich
halt auch... Ja, man wird abhängig.
Auch, genau, das muss man sich halt auch vor Augen halten. Das fängt schon an, bei uns zum Beispiel auch. Ja, jetzt eben haben wir es noch von der Bäckerei gehabt. Man kann bei uns im Dorf zum Beispiel kein Geld mehr abheben, weil die haben die Filiale zugemacht, die Bankfiliale. Und klar haben wir im Nachbarort haben wir noch eine. Das sind aber 3,5 Kilometer. Ja, für alte Leute ist das dann schon wieder, ich muss da hinkommen.
Ja.
Und wenn man mal auf die 100 zugeht, dann überlegt man sich dreimal, ob man heute noch rausgeht bei 30 Grad im Schatten und Geld abhebt oder nicht. Und im Endeffekt hat man das früher alles souverän im Dorf erledigen können. Man konnte einkaufen, wir haben Getränkemarkt da gehabt, Gemüse, alles drum und dran.
Auch Metzger das, wäre das selte, zumindest bei uns.
Genau, wir haben tatsächlich noch einen Metzger, da bin ich auch sehr glücklich drum, weil das ist ja essentiell bei mir. Ich esse sehr gerne. Und gutes Fleisch und im Endeffekt hole ich mein Fleisch auch überwiegend vom Metzger. Klar, der hat auch begrenzte Öffnungszeiten eben von, ich weiß gar nicht, ich glaube 8 bis 18 Uhr oder 17 Uhr. Das ist nicht unbedingt meine Zeit, bis ich abends heimkomme. Dann kann es auch mal sein, dass man mich an der Fleischtheke wieder findet, beim Rewe zum Beispiel. Aber ich hole überwiegend mein Fleisch beim Metzger und wenn dann die Steaks zum Grillen am Wochenende unterm Strich irgendwo 5 Euro mehr kostet, dann ist es ein Luxus, den ich mir gut und gerne erlauben möchte, zumal ich der Frau Schmidt oder der Irmgard beispielsweise hinterm Dresen bei der Metzgerei im Ort ehner vertraue wie irgendeinem Großkonzern. Ja? Und da habe ich wieder diese Regionalität, diese Nachhaltigkeit, diese kurzen Wege. Und das ist, kann eigentlich so leicht sein, wenn man diese Strukturen bewahrt und sich auch vor Augen hält. Weil wenn man sich diese Strukturen vor Augen hält und es zu schätzen weiß, da sind wir wieder bei der Wertschätzung, was wir am Anfang schon thematisiert haben, da ist es halt so, dass man dann eben auch bereit ist, diese Dinge zu unterstützen.
Ja, für oftmals liegt ja die Priorität einfach woanders, als zum Beispiel am teuren Grill und am billigen Fleisch drauf.
Genau.
Das könnte aber auch anders
sein. Deswegen hatte ich das mit der Thematik vorhin Ausbildung und Konsumgüter und viel Geld verdienen so aufgegriffen, weil im Endeffekt, es hat einen Wert in Form von einem Preis an einem Preisschild, aber es hat eigentlich keinen essentiellen Wert, also keinen richtigen Wert. Ne?
Ja.
Das ist so. Und ich frage mich zum Beispiel oftmals, so wie ich lebe, das, was ich tue, quasi... Was für Mehrwert kann ich schaffen? Nicht nur für mich, sondern auch für die nächste Generation. Mhm. Und das sind einfach so Dinge, man lebt im Gestern und heute, aber eben auch im Morgen. Und da muss man das Ganze einfach sich vor Augen halten. Und was ist denn morgen, wenn ich heute so handle, wie ich handle? Das muss man sich manchmal vor Augen halten. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Ja.
Ich habe auch eine sehr tiefgründige Frage.
So. Ja, aber das sind einfach manchmal so Dinge. Ich hatte vorhin zu Anfang, bevor wir mit dem Podcast angefangen hatten, schon erwähnt, dass ich... manchmal das Gefühl habe, dass ich über viele Dinge einfach viel zu sehr nachdenke. Ja. Aber das sind einfach so Prozesse, denke ich auch. Auch diese Reflexion, die man einfach manchmal an den Tag bringt, sich selbst zu reflektieren, wer bin ich, ja, wo bin ich und wo möchte ich überhaupt noch hin. Das ist so wichtig und das fällt einem schwer, umso schwerer, umso mehr Zeit man auf Social Media und Co. verbringt. Das habe ich schon gemerkt. Also das, so ehrlich muss ich sein. Ja. Also,
okay, also hat es dich negativ beeinflusst?
Negativ nicht unbedingt, aber doch, ich habe in gewissermaßen gemerkt, nicht, dass es mich verändert, sondern dass dieser Einfluss, diese Impressionen, das ist ja unendlich. Es ist ja unendlich und im Endeffekt ist es ein Bild, was man da verschafft bekommt, was nicht unbedingt der Realität entspricht. Was dann doch zu einem falschen, ja, zu einem falschen Blickwinkel führen kann, quasi auf die Dinge, weil man eben denkt, okay, das ist jetzt normal, aber es ist ja nicht. Oder vieles, was man da sieht, ist nicht normal. Ja. Jetzt in unserem Bereich nicht unbedingt. Ja, also das, was wir zeigen, ist ja unser Alltag. Ja. Ich meine, der ist, wie er ist. Da gibt es ja auch kein Rechercheur oder irgendjemand, der da ein Drehbuch schreibt, sondern wenn man halt Kuhscheiße im Gesicht hat, hat man Kuhscheiße im Gesicht. Wenn man Öl an der Hand hat, hat man Öl an der Hand. Das ist halt so. Ja. Und oftmals wird aber in gewisse Bereiche irgendeinen Fake-Lebensstil verkörpert und verbildlicht quasi, der nicht der Realität entspricht. Und jemand anderes in unserem Alter nimmt es dann vielleicht als Vorbild ja, und sagt, okay, so möchte ich auch werden, aber selbst derjenige, der quasi diese Bilder postet, ist ja nicht mal so wie auf diesen Bildern, es ist ja nur eine Momentaufnahme. Viel, ja.
Ja, genau, eine Momentaufnahme oder auch verschönere im Nachhinein quasi.
Ja.
Es ist nicht immer alles echt, aber genauso ist es ja auch mit Radio und TV, da kann man eben ja auch alles Mögliche zeigen. Das muss ja deshalb auch echt sein, was man da alles hört und mitkriegt. Also am besten ist immer nur, wenn man was mit seinem eigenen Auge direkt vor Ort sieht, dann weiß man wirklich, wie es abläuft. Man kann, also gerade Nachrichten und sowas, da kann ich jetzt auch nicht 100% vertrauen, weil irgendjemand immer irgendeine Intention hat, irgendwas so darzustellen, wie es halt dann dargestellt wird. Und oftmals wird halt gerade die Landwirtschaft schlecht dargestellt. Da steckt sicherlich auch eine Intention dahinter. Und es gibt ja, solange man nur das Glück hat, im Ort einen Hof zu haben, dann spricht da ja bestimmt nichts dagegen, auch einfach mal vorbeizuschauen oder dem Bauer was zu fragen, wenn man jetzt nicht weiß, was der mit der Maschine da gerade macht auf dem Acker oder auf der Wiese. Also ich glaube, da wird niemand beißen, oder? Wie stellst du das ein?
Da sagt in der Regel keiner was. Gerade jetzt erst wieder eine schöne Situation beobachtet am Wochenende. Also da wurde Heu gemacht bei uns im Ort, wie auch in den umliegenden Ortschaften. Und da ist man an einer großen Wiese vorbeigekommen und auf jedem Schlepper saßen wirklich zwei Kinder. Ach, und das hatte mich einfach so erfreut, weil ich wusste, diese Kinder gehören nicht zu diesem Hof. Also das waren fremde Kinder, wo quasi die Mütter dann sonntags an die Wiese gekommen sind und eben die Kinder dann mitfahren durften. Und für die war das einfach ein Highlight. Und das ist einfach schön, wenn man sie da abholen kann. Weil das
erinnert vielleicht kann man, an unsere Kindheit, oder?
Genau, auf jeden Fall. Aber vielleicht kann man auch darauf aufbauen, weil im Endeffekt die erzählen dann abends zum Beispiel oder am nächsten Tag in der Kita oder vielleicht auch in der Grundschule. Und ne, das steckt vielleicht auch wiederum andere mit an. Ja? Und das ist einfach eine schöne Sache. Und das hat auch unsere Kindheit geprägt, zumindest meine, deine auch. Ja,
ja, wie viel Zeit haben wir auf dem Traktor verbracht? Einfach nur mitgefahren, guckt, was sich bewegt hat quasi, was die Maschine gemacht hat, oder?
Faszination pur, das ist einfach Landleben, ja.
Ja, voll. Eigentlich schon bevor du laufen kennst, bist du doch auf dem Traktor mit dabei geguckt und hast auch schon früh mal lenken dürfen, oder? Also mir hat immer so vorne nachhocken dürfen, auf den Schoß quasi und einfach mal lenken.
Das ist auch wieder Landleben, gerade wenn man in der Landwirtschaft aufwächst. Man lernt sehr früh mit viel Verantwortung umzugehen, zumindest war es bei uns so. Dadurch, dass mir die Landwirtschaft schon, ja nicht schon immer im Nebenerwerb, aber mein Großvater hat es noch im Vollerwerb bis Anfang 90, Mitte 90. Dann hat es ja quasi mein Vater übernommen, der hat es im Nebenerwerb und bei mir läuft es genauso eben im Nebenerwerb. So, Nebenerwerb, also es ist Nebeneinkunft, man muss ja auch von irgendwas leben und wenn man von der Landwirtschaft leider nicht leben kann, was traurig genug ist, ne? Weil man eben Lebensmittel produziert, das macht man mal geschwind nebenbei mittlerweile. Ist es so, dass man ja noch arbeiten gehen muss. Ja? Und mein Vater zum Beispiel, der hat 3 Schicht geschafft.
Oh, krass.
Ich habe noch 4 Geschwister, also ne, mit 5 Kindern und hat die Landwirtschaft gemacht, ja, nebenbei. Und das sind auch so Dinge, natürlich habe ich dann oftmals gewisse Aufgaben übernommen als kleiner Bengel, 1., 2. Klasse. Da war für mich Bulldogfahren schon normal, ja, muss man dazu sagen. Ist heute unvorstellbar. Also, wenn ich jetzt
natürlich nur auf dem Feld.
Natürlich nur auf dem Feld, ja. Das ist so. Und das Getreide ist auch von allein ins Lagerhaus gekommen, das ist klar. Und wenn ich dann aber heute so die Kinder mir anschaue, ich möchte eigentlich gar nicht so sprechen, weil dann fühle ich mich immer so alt, weil ich bin noch nicht alt, aber im Endeffekt, diesen Kindern würde ich jetzt nicht meinen Schlepper anvertrauen. Das kommt eher aber nicht von den Kindern. Ich meine, mir hat früher keiner gesagt, du kannst das nicht oder du darfst das nicht, sondern man hat mich machen lassen. Und mit dieser Verantwortung bin ich gewachsen. Und das fehlt oft heutzutage, weil man den Kindern auch alles abnimmt im Endeffekt. Ja.
Man traut ihnen weniger zu und dadurch werdet
sie... Wie wollen sie dann daraus lernen und im Endeffekt daran wachsen? Ja, schwierig.
Das stimmt, das war eigentlich mehr oder weniger schon selbstverständlich, oder? Dass man da dann so nach und nach die einfachere Arbeit... Hat man halt dafür. Also, sowas wie Wiesewalze, da hat jetzt nicht viel schiefgegangen, keine, du fährst sehr langsam, eigentlich immer im Kreis, mehr oder weniger.
Ja.
Dann hat man die halt zur Wiese gebracht und dann hat man da, vielleicht ist der Vater noch ein paar Runden mitgefahren, aber dann hat man auch einmal eine Leulau zum Beispiel. Und irgendwie, das macht dann ja dann auch stolz als Kind, so Arbeit. Jetzt mittlerweile ist eher nicht mehr so beliebt, weil es halt einfach ist, aber. Eigentlich ist es doch voll cool, dass man da so richtig mit reinwächst und Verantwortung für sich, für die Maschine, für man macht was Sinnvolles.
Ja. Und das ist ja so eine wertvolle Aufgabe auch und das muss man sich einfach vor Augen halten. Man produziert wirklich die Lebensgrundlage, euer Lebensmittel und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man eben diese, auch wenn es nur kleine Höfe sind, egal ob Nebenerwerb oder Vollerwerb.
Kleine Höfe
oder,
sind toll.
Ja, das ist aber mittlerweile heißt es ja oftmals auch, ja, ihr seid ja eh nur ein Kleinbetrieb. Ja, aber dieser Kleinbetrieb, ich habe es eben genannt, mein Großvater hat es noch im Vollerwerb gemacht. Da haben mehrere Generationen von gelebt und im Endeffekt ist es dann plötzlich so, dass das heutzutage einfach wegen diesem Strukturwandel, ja, immer dieses Wachse oder Weiche, einfach mittlerweile an einem Punkt ist, dass ich habe Berufskollegen ringsherum, die schaffen mittlerweile an die knapp 100 Hektar im Nebenerwerb und gehen noch 3 Tage die Woche arbeiten. Ja. Und ich finde, das ist eine Entwicklung.
Verkehrte Welt.
Ja, genau. Alle reden so hier von Nachhaltigkeit und eben, ne?
Ja.
Aber im Endeffekt wird man dann hier so mit Füßen getreten und kriegt dann Regularien, die fernab von jeder guten fachlichen Praxis sind, die einen einfach die Erzeugung der Lebensmittel so erschweren und auch verteuern den ganzen Prozess, dass sich die Produktion der Lebensmittel hier nicht mehr lohnt. Und dann fragt man sich halt, wo soll das denn hinführen? Weil im Endeffekt dieser Defizit, der dann entsteht, ne, irgendwo müssen ja die Lebensmittel herkommen. Ich meine, wir sind mittlerweile auf der Welt 7 Milliarden Menschen.
Ja, ja, also so, die genaue Zahl kenne ich ehrlich gesagt auch nicht.
Genau, so um und bei. Und diese Leute, die haben Hunger. Die wollen mindestens 3-mal am Tag was zu essen.
Und es gibt ja immer nur den Welthunger, darf man jetzt alt vergessen. Wir haben immer noch zu wenig Lebensmittel für alle und trotz dessen machen wir es hier nur schwerer, dass wir nur weniger selber hier produzieren, statt dass wir eher versuchen, im Überfluss zu produzieren, dass man was abgeben könntet. Mir setzt ja gefühlt gerade mehr drauf, zu importieren, statt zu exportieren.
Was alles andere als nachhaltig ist, aber ich glaube, dass hier auf dieser Welt niemand hungern müsste. Nein, es hat einfach, also meiner Meinung nach, ich spreche jetzt nur für mich, wie zuvor auch, ist es so, dass es einfach an der Verteilung liegt. Ja? Es ist einfach nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben grundlegend zu wenig Lebensmittel, sondern einfach wirklich, dass es an der Verteilung liegt und dass man da einfach dementsprechend gewisse Stellschrauben drehen könnte seitens der Politik, dass diese Länder, diese Strukturen, die da eben vorhanden sind, wo diese Hungersnöte hervorrufen, dass man die einfach unterbinden könnte. Ja? Ist es leichter hergesagt, ja. Ich bin jetzt auch in keiner Position, dass ich das ändern könnte, aber ich denke, aus humanitärer Sicht ist es grundlegend mal eine Aufgabe, die da, ja, oder ein Sachverhalt, der geklärt gehört und wo diese Leute einfach auch dementsprechend auch das Anrecht haben, hier auf diese Struktur der Lebensmittelversorgung, die wir hier eben tagtäglich haben, die wir als selbstverständlich ansehen.
Und vor allem noch habet. Also Ziel wäre ja eigentlich schon, dass wir uns als Land selber versorgen könntet, oder?
Genau.
Das würde Unabhängigkeit schaffen und Sicherheit.
Wünschenswert, genau. Und auch diese ganze Unabhängigkeit oder beziehungsweise Abhängigkeiten, die hier über die letzten Jahre, kann man so sagen, geschaffen wurden, in jeglicher Hinsicht, die sind gefährlich und auch alles andere als nachhaltig, weil im Endeffekt Abhängigkeit auch gewisse Gefahr mit sich bringt, weil man einfach in der Abhängigkeit, wenn man in gewisser Position ist, auch gewisse Vorteile oder Nachteile für manche Menschen schaffen kann und dadurch sich selbst bereichern kann, sagen wir es mal so.
Ja, und Konflikte entstehen doch überall. Du kannst nie sicher.
Im Endeffekt hast du jetzt quasi kurz zusammengefasst, was ich,
was ich eben
gesagt habe. Nee. Und das ist einfach auch das, ja. Genau, nee, aber das ist auch, ich glaube, wir haben da auch ziemlich ähnliche Ansichten, merke ich so, in dem Gespräch jetzt tatsächlich, ja.
Ja, das muss man vielleicht dazu sagen, also so wirklich richtig geredet miteinander haben wir davor eigentlich noch nie, außer
heute.
Nee,
gar nicht. Also, wie gesagt, wir sitzen gerade das erste Mal zusammen und klar, man hat zuvor ein paar Minuten miteinander gesprochen, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, wie wir es jetzt hier gerade mit euch tun. Also, das ist jetzt wirklich erstmalig. Und
genau, wir teilen unsere Gedanken mit euch. Ihr seid die Erste, die es hört.
Genau, ist so, ja. Ist so.
Vielleicht kann man nur sagen, dass man ein bisschen das Gefühl hat, gerade auch mit der Tierhaltung, dass man sie eigentlich vor Auge haben möchte. Also man kritisiert ja oftmals Tierhaltung, aber importiert ja dann trotzdem Ware und dann habe immer so ein bisschen das Gefühl, man sagt zwar, Tiere soll es gut haben, Tierwohl ist so wichtig und so weiter, aber wenn es von woanders herkommt, interessiert es dann gar nicht mehr so arg. Also den Eindruck habe ich schon ein bisschen und ich würde mal sagen, die Tiere gibt es wahrscheinlich nirgends so gut wie im streng regulierten Deutschland, oder? Oder vor allem, wenn du vielleicht einen Betrieb deines Vertrauens hast, wo du Tiere auch nur siehst, so richtig. Also du musst halt jede Art von Landwirtschaft gut finden und auch jeden Betrieb, aber mit Sicherheit gibt es einen, oder? Dem man vielleicht vertrauen kann oder wo man wirklich hingehen kann, auch mit Kindern zum Beispiel oder so, wo dann, vor allem wenn man es natürlich über Direktvermarktung kaufen würde, den dann direkt auch unterstützt. Du zahlst ja dann nichts für Marketing oder sowas, wie große Konzerne geben ja viel Geld für Marketing aus und da sieht natürlich immer alles toll aus, schöne Bilder, Kühe auf der Wiese, zum Beispiel auf der Milchverpackung oder sowas. Aber zumindest bei uns in der Gegend ist es relativ selten, dass Kühe noch auf der Wiese stehen. Also wir sind ja einer der sehr wenigen Betriebe, wo das normal hat, weil halt mittlerweile es eher gängig ist, dass man so einen großen Laufstall hat, wo die Tiere dann quasi im Stall laufen, statt auf der Wiese. Und trotzdem hat doch jeder so ein bisschen das, auch mit Landleben in Verbindung, dieses Romantische, wenn die Kühe halt draußen rumlaufen. Und das wird aber auch eher weniger. Und ich finde halt, keine Ahnung, also ich zumindest gebe wirklich jeden Tag alles eigentlich, damit sie Tiere gut haben. Das ist mir unfassbar wichtig. Und dafür steht man ja jeden Tag früh auf, geht auch spät ins Bett. Also eigentlich beginnt der Tag mit den Tieren und der endet eigentlich auch mit den Tieren. Und da steckt man auch wirklich viel Herzblut und Leidenschaft rein, weil die einem wirklich wichtig sind und einem auch was bedeutet. Und es wäre halt schade, das dann immer pauschal zu verurteilen und sage, keine Ahnung, Tiere werden ausbeutet oder sowas. Weil das trifft halt einfach überall zu. Ich meine, du hast jetzt aktuell keine Tiere, aber...
Nee, genau, aber man ist ja mit aufgewachsen. Ne, Milchviehhaltung, Schweinehaltung zum Beispiel. Mir selbst früher auf dem Hof haben wir Kühe gehabt, mehr wir Schweine gehabt, mehr wir Geflügel cool. gehabt. Habe ich leider nie miterleben dürfen bei uns auf dem Hof. Mhm. Ja. Mein Großvater und ich, wir haben uns leider knapp verpasst. Und genau, dadurch wurde dann damals auch aufgrund des ja, frühzeitigen Todes, sagen wir mal so, wurde dann auch der Stall leergeräumt und Co. Ich hatte ja vorhin auch genannt, ne, Vater, Dreischicht und Kinder und Familie, alles einen Hut. Also ne, da Respekt auf jeden Fall, ja. Alles unter einen Hut zu bekommen, hat er mit Bravour gemeistert, muss man sagen. Und genau, aber trotzdem, wir haben Milchviehbetriebe gehabt, dort Molz im Hof, im Dorf haben wir verschiedene Höfe gehabt, die eben gemolken haben und da waren wir als Kind immer. Also jedes Wochenende. Ich bin da freiwillig morgens Sonntagmorgen um 6 im Stall gestanden und dann haben wir einen Bauer gehabt, der war immer als erstes dran, dann bin ich dahin und wenn der im Stall fertig war, bin ich zum anderen in den Stall gegangen und so war dann der Morgen schon rum. Mittags ist man dann aufs Feld gegangen und wenn die mal nicht auf dem Feld waren, dann ist man daheim auf dem Feld gewesen und so. Es war einfach eine sauschöne Kindheit. Ja, natürlich mit viel Arbeit verbunden und als Außenstehender sieht man es als Arbeit, aber als Kind hat man es gern gemacht. Ja, das ist ja, einfach das... Ja,
das hat dann ja irgendwo auch glücklich gemacht, oder? Das
war auf jeden Fall. Und auch gerade mit den Tieren so. Das war so schön einfach immer. Und ich habe auch gern bei der Oma den Hühnerstall. Ne? Geflügel haben wir noch gehabt. Großmutter hat noch lange Zeit Geflügel gehabt. Da habe ich als Kind gern den Stall ausgemischt. Andere würde sagen, oh, das stinkt oder so. Aber ich war beim Einstallen dabei. Ich habe die Eier rausgeholt. Im Endeffekt war ich in der Küche mit dabei. Also ich habe quasi vom Anfang bis zum Ende das Produkt mitverfolgen dürfen, bis es bei mir auf dem Teller lag. Aber eben auch beim Schlachten mit dabei gewesen als kleines Kind. Und heutzutage unvorstellbar.
Ja, ist wirklich unvorstellbar.
Ja. Aber wir reden jetzt gefühlt so, wie wenn das schon Ewigkeiten her wäre. Und es ist ja noch gar nicht so lange her. Ja?
Nee, echt, oder?
Und das finde ich das Erschreckende, weil der Mensch... quasi immer weiter fernab der Realität wohnt oder lebt, besser gesagt, und es nicht mal wahrnimmt. Das ist einfach eine gefährliche Entwicklung, so wie ich das sehe. Und deswegen können sich ja auch so Halbwahrheiten oder Lügen, kann man eigentlich sagen, in den Medien so verbreiten, weil nicht mehr hinterfragt wird, wie denn auch, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Genau. Ja, im Endeffekt, dann denkt man, das, was man sieht, wird schon der Richtigkeit entsprechen.
Und häufig ist es ja auch mit sehr Emotionen verbunden, was die einem sagen, so mit Kälbchen wird von der Mama getrennt für die Milch. Da versucht man ja zu erzeugen, dass man Mitleid hat, dass man denkt, oh, das arme Kalb. Also man spielt ja schon auch ein bisschen, finde ich, mit den Gefühlen von den Menschen, wenn man halt solche Sachen berichtet und das dann halt negativ darstellt. Aber wenn man zum Beispiel bei uns ist, dann sieht man jetzt, dass Kalkuh dem Kälble nachschreit, also es ist kein Trennungsschmerz in dem Sinn da, liegt vielleicht auch daran, dass wir wirklich ein sehr enges Verhältnis zu unseren Tieren haben, also ich glaube, die vertrauen uns da auch ein Stück weit, dass wir uns dann um ihre Babys kümmert, weil, also sie kriegen zwar natürlich die Milch von der Mutter, also bei uns kriegen sie die echte Milch, aber trotzdem steht sie jetzt nebeneinander, also sie sind räumlich schon getrennt, aber dafür investiere ich dann wieder einen Haufen Zeit in die Kälber, seht ihr ja immer auf Instagram und so weiter, dass es denen trotzdem gut geht, dass sie sich gewertschätzt fühlen, auch geliebt könnte man sagen, weil mir das halt einfach wichtig ist. Aber das geht halt auch bloß bei kleinen Strukturen. muss man halt auch schon sagen, wenn man jetzt 100 Käble hat, dann kannst du halt jedem so viel Zuneigung schenken.
Genau, und das ist auch das, denke ich, da kann man auch gut daran anknüpfen. Kleine Strukturen und eben Tierhaltung, beziehungsweise so wie es jetzt eben genannt hat, eben, dass man Bezug zu jedem Tier hat, hat man tatsächlich in größeren Stellen auch noch, aber nicht in dem Ausmaß. Ne? Also so wie sie es jetzt gerade genannt hat, mit persönlichem Bezug und Kuscheln mit oder Name. Hier streicheln und Name sogar, das hat man in großen Stellen natürlich nicht mehr. Auch kein Weidegang oftmals, es gibt auch Ausnahmen, aber dieser Weidegang wird oftmals nicht ermöglicht, weil der Landwirt, ne, der wirtschaftet ja und natürlich muss der auch unterm Strich gucken, okay, welchen Aufwand habe ich, welche Fixkosten habe ich, wie gestalte ich das Ganze, dass ich hier effizient und kostendeckend wirtschaften kann. Und wenn der Landwirt dann quasi wirtschaftlicher unterwegs ist mit einem geschlossenen Stall, sag ich jetzt mal, oder mit einem Laufstall, wie wenn er Weidehaltung mit anbietet, dann ist es grundlegend aber ein Problem, was wir hier quasi auf der politischen Ebene haben. Ja, weil da könnte, genau, da könnte die beigehen, sagen, zum Beispiel seitens der Politik, und sagen, okay, mir tue euch dementsprechend den Freigang so finanziell
attraktiv gestalten,
genau, dankeschön, dass es auch wiederum wirtschaftlich Sinn macht, weil der Landwirt, der sagt dann nicht, oh mein Kuh, die muss jetzt den ganzen Tag im Stall stehen, weil ich das so will, sondern wenn er die Möglichkeit hätte und die Rahmenbedingungen dafür geschaffen wären, ja, vorhanden wären, dann würde er auch sagen, natürlich kann die Kuh tagsüber auf die Weide raus.
Aber halt nicht mit Gesetzen, die dann verpflichtet, Weidehaltung zu machen, ohne dass was für einen dabei rumkommt. So wie das ja jetzt bei Bio, glaube ich, beschlossen wurde, dass die das ganze Jahr über Zugang zur Weide haben müsstet. Was ja für viele auch schwierig ist, weil wir wissen alle, es regnet mal, es wird matschig, dusse. Nicht jeder kann jeden Tag, also permanent immer die Tiere, weiß nicht, über Straße zur Weide schicken. Also es ist ja oftmals nicht möglich, jeden Tag im Jahr
genau.
Das verpflichtend durchzusetzen. Man sollte da eher fördern und helfen, statt immer so starre Gesetze zu bringen, wo die Umsetzung aber eigentlich gar nicht klar ist.
Und mit einem Weidegang ist natürlich auch immer dementsprechend mehr Aufwand verbunden, mehr Zeitaufwand. Und das, wenn ich jetzt zum Beispiel oder ihr als Arbeitnehmer ins Geschäft geht und der Arbeitgeber, euer Chef zu euch sagt, okay, ihr schafft jetzt statt 40 60 Stunden die Woche, aber ihr kriegt nur die 40 bezahlt, dann würdet ihr doch auch sagen, nee, nicht mit mir. Aber beim Landwirt hinterfragt das keiner, weil der hat ja dadurch auch einen erhöhten Zeitaufwand, den er nicht vergütet bekommt. Ne? Und das muss man sich einfach so vor Augen halten.
Und mehr Gefahren hinsichtlich zum Beispiel Thema Wolf, das ja auch immer präsenter wird.
Ja, ja, genau.
Ja. Wow, jetzt haben wir, glaube ich, echt schon ziemlich lang geredet. Das ist gerade mal gucken. Weißt du noch, am Anfang hat, aber auf jeden Fall ist es länger als 90 Minuten.
Ja gut, macht ja nichts. Ihr könnt ja gerne mal hier Feedback erstatten, Rückmeldung, wie euch das Ganze hier gefallen hat. Würde ich sagen, kommen wir langsam zum Abschluss,
ja,
oder?
Ja, genau. Voll gern, genau, für Feedback.
Da ja, freuen wir uns. Und vielleicht kann man das Ganze hier irgendwann mal nochmal wiederholen.
Ja, sehr gerne von meiner Seite.
Mit einem anderen Themenbereich.
Ich glaube, es gibt nur so viel, dass man Schwätze
ja,
kennt.
Ja, das ist wirklich so, ja.
Und wir sind ja jetzt heute auch schon ziemlich weit rumgekommen im Themenfeld, oder?
Ja, ja, gell. Wir haben ziemlich weit ausgeholt, glaube ich, manchmal, aber ja.
Auf jeden Fall hat man es gemerkt. Landleben ist mega cool.
Und vielseitig.
Ja.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und
genau.
Bis zum nächsten Mal.
Gute Zeit. Ciao.
Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.